Deutschlandfunk Interview.
Nun sind da insgesamt 16 westliche Gefangene freigekommen, wobei Geiseln bei den meisten von Ihnen wohl die korrektere Bezeichnung gewesen wäre. Was sagen Sie denn zu diesem Deal?
Ja, ist natürlich ein sehr unschöner Deal. Also auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass die völlig zu Unrecht inhaftierten Leute freigekommen sind. Das betrifft ja nicht nur Gershkovich, sondern auch die russischen Oppositionspolitiker. Auf der anderen Seite ist es natürlich bitter. Also Krasnikow war ein verurteilter Mörder. Wir haben hier Agenten, die für Russland nicht nur wichtig waren, sondern auch, wo es extrem lang gedauert hat, zum Teil die im Westen überhaupt aufzuspüren und ausfindig zu machen. Und ja, da wird natürlich jetzt auch viel Gegenspionagearbeit über Nacht hinfällig. Aber so ist das Leben.
Wie erpressbar macht sich der Westen, wenn er nach allen Regeln des Rechtsstaates verurteilte Straftäter freilässt?
Ja, natürlich macht er sich damit verwundbar. Und für Deutschland ist es natürlich auch noch ein erhebliches Problem, denn wir sehen unter den Festgenommenen ja auch ganz unschuldige Doppelstaatsbürger, die russisch-deutsche Familien haben. Davon gibt es noch relativ viele. Es gibt viele deutsche Unternehmen, die immer noch in Russland sind. Und hier werden Methoden angewendet, wie wir sie sonst nur von den Taliban oder von anderen Organisationen kennen, dass man Geiselnahme zur direkten Drucksetzung einsetzt. Und ja, es bleibt spannend, inwiefern das Schule macht und zu welchen anderen Bedingungen oder Gegenleistungen dieses Mittel nochmal herangezogen wird.
Eben, was bedeutet das denn jetzt für zum Beispiel die von Ihnen angesprochenen Ehepartner, für Geschäftsleute, für Journalisten, für Botschaftsmitarbeiter, die da gerade noch in Russland sind?
Ja, es ist keine leichte Destination. Man kann das vergleichen mit vergangenen Postings etwa in Afghanistan, da ist es natürlich auch unter anderen Bedingungen, aber nichtsdestotrotz, es ist etwas, wo man nicht leicht und gerne hingeht. Es gibt natürlich bei Journalisten ein gewisses Berufsrisiko. Bei anderen, ich sage mal so profaneren Berufen, bitte ich die Leute, sich wirklich zu überlegen, ob eine physische Präsenz in Russland noch notwendig ist. Denn wie gesagt, Unschuld schützt in Russland vor Strafe nicht. Und wenn es dem Regime geläufig ist, einen einzusetzen als Gegentauschobjekt, dann wird man verhaftet.
Kommen wir nochmal zu dem Tausch. Wie ist das denn juristisch einzuordnen, wenn da die Politik, die offenbar oder eigentlich ja bei uns unabhängige Justiz überstimmen kann, Urteile damit aushebelt?
Naja, letztendlich bliebe ja immer das Instrument der Begnadigung über, das natürlich der Bundespräsident in einem solchen Fall auch einsetzen könnte, um eine Person freizusetzen. Das ist natürlich immer Ermessensspielraum. Also ist es Deutschland nicht so der Bananenstaat, wo das tagtäglich und für profane Gründe passiert. Es ist da bei diesem Gefangenenaustausch gibt es natürlich auch ein politisches und ein allgemeines Interesse. Und natürlich hat Deutschland auch eine Schutzverpflichtung gegenüber Staatsbürgern im Ausland. Und da muss natürlich der Rechtsstaat Deutschland auch seine verschiedenen Verpflichtungen gegeneinander abwägen. Einfach ist das natürlich in keinem Fall. Und einfach ist es auch nicht politisch, wie man damit umgeht. Aber es ist natürlich auch im Instrumentenkasten eines Staates vorhanden, dass er dieses tun kann. Gerne macht man das natürlich nicht, weil man damit natürlich auch anderen Despoten quasi signalisiert, dass man an dieser Ferse verwundbar ist.
Jetzt hat sich auch schon der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev kritisch zu diesem Austausch geäußert. Er würde sich wünschen, dass diese Verräter Russlands in einem Zuchthaus verrotten oder in einem Gefängnis sterben, aber es sei sinnvoller, die eigenen Leute herauszuholen, die für das Land, für das Vaterland, für uns alle gearbeitet haben, so wird er zitiert. Und Medvedev, der ist inzwischen Vizevorsitzender des russischen Nationalen Sicherheitsrats, er empfahl den, Zitat, Verrätern, sich neue Namen zuzulegen und sich aktiv im Rahmen des Zeugenschutzprogramms zu tarnen. Heißt das, die Freigekommenen, die werden auch im Westen nicht sicher sein?
Das ist zumindest das Bild, das Russland ihnen vermitteln will. Und man muss ja dazu sagen, dass der Verfolgungsdruck auf Oppositionelle auf jeden Fall schon hoch ist, auf Investigativjournalisten, wenn wir an den Fall Christo Gonzew denken, hoch ist. Und dass man natürlich dann einen Mörder wie Krasnikow so einfach rausbekommen hat, wird natürlich auch das Rekrutierungsprogramm bei den entsprechenden Spezialeinheiten sicher nicht absterben lassen. Das ist ein Problem, mit dem werden wir es leider in Zukunft zu tun haben. Und ich hoffe, dass man in Deutschland auch die Erfahrung hier mitnimmt, die eigene Spionageabwehr zu verbessern, dass wir eben in Zukunft solche Leute nicht erst dann festnehmen, wenn sie einen Mord begangen haben, sondern dass bestmöglich man natürlich solche Leute festnimmt, bevor sie den Mord begehen.
Herr Gressel, was halten Sie vom Zeitpunkt dieses Austauschs? Was spielt da alles rein? Die Nahostkrise, der Ukraine-Krieg, die US-Wahlen? Donald Trump hatte ja mal angedeutet, er würde niemanden für die in Russland Inhaftierten freilassen.
Ich glaube, dass weder der Ukraine-Krieg noch die Nahostkrise hier groß reinspielen. Wie gesagt, der Tiergartenmord passierte 2019 und seither hat Putin schon signalisiert und auch schon vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass er eben hier einen Tausch haben will. Trump könnte eine gewisse Rolle spielen, weil natürlich die USA bzw. Deutschland hier auf die und die USA hier auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Und deutsch-amerikanische Zusammenarbeit unter Trump war jetzt nicht gerade florierend und gut. Deshalb hätte sich wahrscheinlich für die Verhandlungen zwischen den zwei Staaten und dann die Verhandlungen mit Russland das Fenster im Falle eines Wahlsieges Trumps geschlossen. Das könnte hier wirklich eine Überlegung gewesen sein. Sonst brauchen solche Verhandlungen eben auch lang. Wir reden hier von einem Abtausch von Gefangenen aus verschiedenen europäischen Ländern mit jeweils unterschiedlichen Straftaten, die sie begangen haben. Das ist die Justizmühlen malen ja auch in jedem der einzelnen Staaten. Und das Ganze zusammen zu verhandeln und dann zu einer umfassenden Lösung zu schmieden, braucht seine Zeit. Und deshalb denke ich auch, dass es, wie gesagt, erst jetzt zustande kam. Und sonst würde ich aber da Spekulationen eher hinteranhalten.
Wer hat denn da eigentlich alles mitverhandelt? Welche Rolle hat die Türkei tatsächlich gespielt? Ist sie jetzt nur das Medium, über das die Flüge abgewickelt wurden, oder hat sie da auch diplomatisch wirklich mitgemischt?
Die Türkei spielt in vielen dieser Verhandlungen mit Russland eine Rolle. Auch in den Verhandlungen um Gefangenenaustausche, etwa mit der Ukraine, spielt die Türkei eine wichtige Vermittlerrolle. Auch der letzte Gefangenenabtausch zwischen der Ukraine und Russland ging über die türkische Vermittlung. Das heißt, die Türken haben gute Kontakte nach Russland und sind da auch für die Verhandlungsführung natürlich auch ein wichtiger Kanal. Darüber hinaus kann es natürlich auch viele bilaterale Verhandlungen zwischen den Russen und den jeweiligen Staaten selbst. Es bestehen ja, anders als im Fall der Taliban, Botschaften in Russland und russische Botschaften auch in Deutschland und in den USA. Also da gab es natürlich auch Kanäle. Aber wie gesagt, die Türkei spielt hier in vielen Fällen, nicht nur in diesem, auch eine Rolle.